Coaching ist natürlich ein ganz wichtiges Thema und halt, wie du ja noch besser weißt als ich, immer noch ein also angstbesetztes oder heikles Thema in der Politik, weil es halt oft immer noch als Schwäche ausgelegt wird.
Immer wenn ich mit meinem heutigen Gast zusammenkomme, beschleicht mich der Verdacht, dass mein Bücherregal mit seinem nicht mal ansatzweise mitkommt. Denn, so behaupte ich zumindest, gehört er zu denjenigen, die ich kenne, die vermutlich schon als Jugendliche mehr Bücher gelesen haben als ich und viele andere Menschen in ihrem ganzen Leben. Zudem reiht sich in seinem Werdegang ein interessanter Meilenstein an den anderen. Er ist Psychologe, hat an der Uni Wien studiert, dann in Harvard Public Administration, als gebürtiger Österreicher dann nach England gegangen, wo er International Director bei der Royal Society of Arts in London war, kehrte dann nach Österreich zurück als Managing Partner eines ganz großen Karriereservice für Studenten und dann wurde er aktiv in der Politik. Er war einer der Mitgründer der jungen liberalen Partei Österreichs, der NEOS, und veröffentlichte in 2018 quasi das Logbuch seiner Erfahrungen in seinem Buch Political Entrepreneurship. Heute geht es um Beratung in der Politik und von Politikern. Und genau da ist mein heutiger Gast zu Hause. Da, wo es um Innovation und Beratung geht und wo Politik auf Technologie und Leadership trifft. Ich freue mich auf ein Gespräch mit Josef Lentsch. Hallo, lieber Josef.
Hallo, lieber Kai.
Josef, fangen wir mal hinten an. Im Sinne von hinten heißt, sonst bin ich mit meinen Literaturtipps immer am Schluss. Was für ein Buch würdest du unseren Hörern empfehlen?
Ein spannendes Buch, das ich gerade gelesen habe, ist Abundance von Ezra Klein, einem Journalisten der New York Times, der eine Vision entworfen hat, gemeinsam mit Derek Thompson von Atlantic, die sich an vor allem Progressive richtet, also in Amerika den Demokraten, und versucht ein Stück weit einen dritten Weg zu gehen. Einerseits natürlich soziale Gerechtigkeit weiterhin im Fokus zu haben, aber gleichzeitig auch Regierung und die öffentliche Verwaltung zu transformieren, zu innovieren, weil dort mittlerweile vieles im Argen liegt, auch schon vor Trump im Argen gelegen hat, weil dort zum Beispiel eben nicht mehr genug gebaut werden kann, nicht schnell genug gebaut werden kann. Und ich finde das sehr interessant, weil er eben ein Stück weit eine alternative Perspektive bietet, wie dann in 3 Jahren ein möglicher Präsidentschaftskandidat der Demokraten vielleicht Erfolg haben kann, weil er dann eben vielleicht auch zentristische Republikaner damit ansprechen kann. Und ich finde das Thema auch deswegen so spannend, weil eben das, was wir gerade in den Staaten sehen, die totale Disruption durch Trump, auf der einen Seite und auf der anderen Seite natürlich auch der Impuls, alles zu verteidigen, an allem festzuhalten, alles so sein lassen zu wollen, wie es ist, das ist eine falsche Dualität, eine falsche Polarität. Es braucht dringend Innovation, es braucht Transformation. Auch in Deutschland, auch in Europa natürlich, wie wir wissen. Und dafür braucht es aber dann auch entsprechende Reformen, dringende Reformen in der öffentlichen Verwaltung, in der Struktur, in den Prozessen.
Da sind wir ja dann schon mitten im Thema. Also das Buch nochmal heißt Abundance, von der Autor heißt wie?
Ezra Klein und Derek Thompson.
Ezra Klein, Derek Thompson, Abundance. Du sagtest gerade, was es braucht, Innovation. Jetzt hast du in letztem Jahr gemeinsam mit Benjamin Lepple, einem Kollegen und Freund, eine Beratungsgesellschaft gegründet. Magst du ausführen, was ist denn eure Idee und wen sprecht ihr an?
Also unsere Plattform heißt Partisan, also so wie parteilich.
Wie Partisan geschrieben.
Partisan, genau. Wir wissen natürlich, dass die Hyperparteilichkeit heutzutage auch ein Problem ist. Gleichzeitig umso wichtiger ist es, Haltung zu zeigen, wertebasiert zu agieren und aus unserer Sicht auch, ob das jetzt Mitte links oder Mitte rechts ist, liberal oder grün, das ist weniger wichtig als diese gemeinsame politische DNA. Und in der Politik, wenn man sich als Industrie betrachtet, werden im Gegensatz zu anderen Industrien die Netzwerkeffekte nicht gehoben. Die Netzwerkeffekte entstehen durch Zusammensein, durch Reden, sagt man in Österreich, kommen die Leute zusammen. Und das passiert in der Politik nicht genug in Europa, weil die Politik zu fragmentiert ist entlang nationaler Grenzen, aber auch natürlich entlang von politischen Familien. Was wir versuchen mit Partisan ist, eine Plattform zu schaffen für Vernetzung. Wir haben im Januar ja in Berlin den ersten Political Tech Summit veranstaltet, wo du ja auch mit dabei warst, dankenswerterweise. Und wo wir also über 600 Leute aus über 40 Nationen zusammengebracht haben, nicht nur Europa, aber vor allem Europa, und dort gesehen haben, was da Gutes entsteht an Partnerschaften, an Projekten, an Initiativen, wenn man entsprechend kuratiert und auch designt, Zusammensein stiftet. Und das wollen wir einerseits natürlich mit solchen Konferenzen machen, mit solchen Flaggschiffen wie dem Political Tech Summit in Zukunft, aber auch digital, indem wir gerade eine Plattform aufbauen, die dieses Matchen von Angebot und Nachfrage, von Tech, von Apps, von Produkten, von Services 24/7 ermöglichen. Das ist die Idee dahinter.
Das heißt, ich höre raus, das ist ein Netzwerk, es wird eine digitale Plattform, es gibt ab und zu Events, das ist dann dieser Political Summit, in diesem Fall war es ein Political Tech Summit. Ihr plant einen weiteren, ne?
Genau, wir planen weitere Events zu machen. Natürlich gibt es auch andere Themen außer Technologie. Die wichtigsten in der Politik, Kommunikation, Leadership, ganz, ganz viele Themen, denen man sich widmen kann. Und natürlich Events sind für uns ein wichtiges Format, um überhaupt mal Bewusstsein zu schaffen. Was wir gehört haben beim Tech Summit von ganz vielen Teilnehmern, auch von jenigen, die sich schon lange Jahre mit Technologie beschäftigen, die gesagt haben, wow, ich wusste überhaupt nicht, wen und was es da draußen alles gibt, weil man einfach nicht weiß, was in Polen, Spanien, Frankreich alles an Startups herumkrebst, weil es einfach zu klein und zu nischig ist. Aber vieles der Arbeit, die halt in Bezug auf Datenanalyse oder CRM oder Social Media Monitoring passiert, ist ja insbesondere in Zeiten von künstlicher Intelligenz nicht mehr an Sprache gebunden. Da geht es dann wirklich nur noch um die Technologie. Und das ist das große Potenzial für Politik im Moment, dass sich da sehr, sehr viel tut und dass wir durch das Vernetzen und Zusammenbringen eben dieses Potenzial heben wollen.
Wer kommt denn dann in euer Netzwerk? Sind das nur Politikerinnen und Politiker?
Es sind vor allem die Leute, wenn man so will, hinter den Politikerinnen und Politikern, also die Abteilungsleiterinnen, die Heads of IT, Heads of Tech, Heads of Communication, nicht nur Parteien, auch Gewerkschaften, Verbände, NGOs, auch Unternehmen waren dort, auch
Stiftungen.
Stiftungen waren dort, genau, Zivilgesellschaft. Also alle, die sich mit Politik professionell beschäftigen und in diese politische Arena hinein kommunizieren, mobilisieren, auch zum Teil natürlich Wahlkämpfen, die sind in unserer Zielgruppe.
Ja, jetzt kennen wir uns ja auch schon ein paar Jahre, waren ja auch schon gemeinsam zu einigen Projekten und Aufträgen im Deutschen Bundestag und für politische Stiftungen unterwegs. Mal aus deiner Sicht eine ketzerische Frage. Lassen sich politische Parteien überhaupt beraten?
Es sind schwierige Kunden, würde ich sagen. Das hat natürlich viele Gründe, die in der Natur von politischen Organisationen begründet sind. Viele politische Parteien sind ja auch schon zum Teil Jahrzehnte oder vielleicht sogar Jahrhunderte alt. Das sind gewachsene Strukturen, die natürlich, und das liegt der Natur von Politik, machtgetrieben sind, die natürlich auch speziellen Logiken unterworfen sind, die halt dann alle 4-5 Jahre dann zum Beispiel bei Wahlen antreten. Also da gibt es viele, viele Eigenheiten, die politische Parteien mit sich bringen und natürlich dann auch diese Mischung aus den unterschiedlichen Logiken, da gibt's gewählte Leute, da gibt's ernannte Leute, da gibt's freiwillige Leute. Also die Verantwortlichkeit ist da auch zum Teil
diffus.
Und das ist vielleicht ein Stück weit anders als halt zum Beispiel in Unternehmen, wobei es da auch natürlich mittlerweile Organisationen gibt, die auch durchaus komplexerer Natur sind und Hybrid und auch Freiwillige haben und so weiter. Aber ja, politische Parteien zählen sicherlich zu den herausfordernden Kunden. Gleichzeitig aber auch natürlich wahnsinnig spannend, weil natürlich in ihnen ganz viel Potenzial für hoffentlich eine florierende Zukunft der Demokratie liegt.
Jetzt hast du ein Buch geschrieben, das Political Entrepreneurship, jetzt auch schon wieder 6 Jahre her in der digitalen Zeit, also fast ein Antiquariat. Nein, ist es nicht. Ich habe es gerade vor unserem Podcast nochmal in der Hand gehabt. Aber aus deiner Sicht vielleicht, was sind die Kernerkenntnisse, die du dazu Papier gebracht hast in dem Buch Political Entrepreneurship, Springer Verlag, mag ich nochmal empfehlen. Was lässt sich heute noch rausziehen aus diesen Erfahrungen, die du dort niedergeschrieben hast?
Ich glaube, und das gilt durchaus ja auch für die Reform bestehender Parteien, jedes Neue durchläuft immer gewisse Phasen. Und das beginnt immer wieder mit einer kleinen, entschlossenen, relativ homogenen Truppe. Das war bei Neos so, wie wir das gegründet haben, aber das sieht man auch, wenn man sich anguckt, in der Vergangenheit zum Beispiel die Reform bei den schwedischen Konservativen, bei der britischen Labour-Partei. Es ist immer eine kleine Gruppe von Menschen, das sind 4, 5 Personen, die sich entschließt, es muss was Neues her, vielleicht eben im Rahmen von bestehenden Strukturen oder wirklich auch auf die grüne Wiese hin gebaut. Da braucht es bestimmte Rollen, da braucht es natürlich eine Frontperson, dann die Vorsitzende. Es braucht einen Fixer, also jemand, der Probleme löst. Ne? Die Älteren von uns erinnern sich noch an Pulp Fiction. My name is Wolf, I solve problems. So einen Problemlöser braucht es. Es braucht einen Kommunikator und es braucht jemanden, der sich mit der Programmatik beschäftigt. Also das Brain, ein inhaltliches Gehirn, das also wirklich in Policies und Inhalten denkt. Viel mehr braucht es nicht, aber diese Rollen braucht es. Und diese Personen müssen natürlich auch dann durch dick und dünn miteinander gehen. Das geht auch nicht von heute auf morgen. Das braucht natürlich Zeit. Idealerweise gibt es dafür auch einen Prozess, den man aufsetzt. Bei Neos damals eben haben wir ja dann uns monatlich getroffen, haben mit Großgruppenmethoden gearbeitet, haben Taskforces gegründet, die sich unterschiedlichen Thematiken gewidmet haben, inhaltlich, organisatorisch, statutarisch. Also da braucht es einfach eine gewisse Prozessklarheit bei der Reform von bestehenden Parteien. Und dann braucht es natürlich den Aufbau oder Umbau der Organisation Schritt für Schritt. Und das dauert halt einfach dann Zeit. Dementsprechend brauchst du auch einen langen Atem. Also das sind so ein paar Dinge, die immer wieder vorkommen, wenn es um den Erfolg, und da gibt es natürlich, es gibt ganz viele Misserfolgsbeispiele, aber es gibt dann auch weniger Erfolgsbeispiele, an denen man sich ein Stück weit orientieren.
Jetzt beschleicht mich zumindest oft der Eindruck, ich weiß nicht, wie du es siehst, dass kaum im Amt sich ja gerade Landes- und vor allen Dingen auch Bundespolitiker innerlich am beruflichen Zenit und damit auch am Ende ihrer persönlichen Lernbereitschaft sehen. Und dazu kommt dann auch die Befürchtung, sicher auch im Lichte der Öffentlichkeit, die ja meist markante Worte und schnelle Lösungen erwartet, nicht über die eigenen Unsicherheiten sprechen zu können. Ich glaube, das ist ja ein großes Dilemma. Wie schaust du darauf?
Ja, also Coaching ist natürlich ein ganz wichtiges Thema und halt, wie du ja noch besser weißt als ich, immer noch ein also angstbesetztes oder heikles Thema in der Politik, weil es halt oft immer noch als Schwäche ausgelegt wird. Ne? Das ist halt auch ein Problem unseres Rollenbild von PolitikerInnen, die Idee, dass das eine Person ist, die stark ist, die resilient ist, die einsteckt, die sich nicht kleinkriegen lässt, die idealerweise keine Schwächen hat oder zumindest keine Schwächen zeigt. Also das macht es natürlich dann auch Leuten in der Politik schwer, genau diese Vulnerabilität dann auch zu zeigen. Gibt es ja auch genug Studien dazu. Das ändert sich ja erfreulicherweise langsam. Aber wie so vieles in der Politik, na, die Frage ist, ändert sich schnell genug? Ich glaube, wir brauchen noch viel mehr Coaching, Mentoring, Empowerment in der Politik, auf allen Ebenen, weil aus meiner Sicht da wahnsinnig viel Potenzial drin ist, diese durchaus auch kritische, konstruktive Selbstreflexion, ob jetzt auf individueller oder organisatorischer Basis zu verstärken.
Was würde denn aus deiner Sicht, man kann sagen, im postheroischen Zeitalter, wobei man sich fast fragt, sind wir wieder im heroischen Zeitalter? Es ist ein Fallback gerade. Was haben Politikerinnen und Politiker denn zu lernen?
Also natürlich in Zeiten der Polykrise, der Dauerkrise, in der wir uns befinden, natürlich damit umzugehen, mit diesen permanenten Unsicherheiten, mit dieser Volatilität, mit diesen immer stärker natürlich, mit den Komplexitäten, den Abhängigkeiten voneinander oder auch zum Teil im Lösen aus Abhängigkeiten jetzt mit dem transatlantischen Beziehungsfeld, das sich gerade verändert. Also da diese Metafähigkeit, ich glaube, da ist ganz, ganz viel drin. Natürlich müssen Politiker sich auch fachlich mit Themen beschäftigen. Natürlich müssen sie auch weiterhin Gesetzgebungsprozesse meistern etc. Aber ich glaube, ein Stück weit den Schritt zurückzudrehen, auf sich selbst zu gucken, auf das System zu gucken, sich auch emotional ein Stück weit rausnehmen zu können aus dem ganzen Wahnsinn, der eben jeden Tag, auch an Abenden, auch an Wochenenden auf uns alle hereinprasselt und auf Politikerinnen noch umso mehr. daher, da glaube ich, gibt es ganz viel zu heben und natürlich auch, und das ist ja auch unsere Arbeit, einander zu unterstützen, auch über Parteigrenzen hinweg, weil wir alle versuchen, Demokratiepolitik ein Stück weit besser zu machen, bei allen inhaltlichen Unterschieden, aber sich selbst und anderen da auch Stütze zu sein, ich glaube, das ist eine der wichtigsten Aufgaben.
Ja. Also ich teile auf jeden Fall auch dieses über Parteigrenzen hinweg, aber eben auch über Länder hinweg. Wir können ja auch von offenbar erfolgreichen Parteien wie den Neos, da ist eine liberale Partei, die hat es ja geschafft, die sind heute in der Regierung.
Ja, geschafft. Ich glaube, da komme ich wieder zurück zum Beginn, zu Ezra Klein. Ich glaube, geschafft hat man es in der Politik nie. Ne? Ich glaube, es gibt nicht den finalen Sieg und dann hat man es irgendwie auf alle Zeiten bewältigt. Auch Neos muss natürlich immer wieder Herausforderungen meistern, muss ich immer wieder selbst neu erfinden, so wie alle anderen Parteien auch. Ne? Natürlich gibt es dann Zyklen. Mhm. Erfreulicherweise hat man über die letzten 12, 13 Jahre, wo es Neos gibt, geschafft, ein stabiles Wachstum zu erreichen. Das spricht, glaube ich, auch einfach dafür, dass am Anfang viel richtig gemacht wurde. Aber natürlich, wiederum ist es damit nicht getan. Natürlich musste dann, eben wie Beate dann als Vorsitzende auch von Matthias übernommen hat, musste sie auch ein paar Dinge ändern, weiterentwickeln, neu ansetzen, repositionieren, wie das so ist. Ne? Es gibt keine Antwort, die dann für ewig hält. Und die Antworten, wie wir wissen, halten halt immer kürzer. Und das ist halt auch ein Teil der Aufgabe, dann nicht von Wahl zu denken und dann gibt es eine neue Kampagne und dann positioniert man neu. Programme und auch Organisationen sind mittlerweile im permanent Beta. Es wird dauernd geschraubt und dauernd iteriert, wenn man nicht zurückfallen.
Wenn wir mal nach Deutschland gucken, da ist eine liberale Partei, die es vor 7 Jahren auch gemeint hatte, geschafft zu haben, ja, und erfolgreich wieder im Deutschen Bundestag drin war und nun mit unterschiedlichen Gründen eben auch nicht mehr gewählt wurde und wieder APO wurde. Jetzt mal ein Gedankenexperiment an einen Neo, der vor mir sitzt, einen bekennenden europäischen Liberalen. Mal angenommen Christian Dürr, der neue Parteivorsitzende der Freien Demokraten, der FDP hier in Deutschland, der würde dich um Rat bitten. Wo würdest du denn als Berater ansetzen?
Also in der Phase, in der eine Partei wie die FDP gerade ist, da gibt's natürlich einerseits mal viel Trauerarbeit zu machen und durchaus auch Frustrations- und Wutbewältigung. Ich habe mit einem führenden Vertreter einer irischen Partei vor längerem mal gesprochen, die eine ähnliche Herausforderung zu meistern hatten. Und der ist dann tatsächlich einfach durch das ganze Land gefahren und hat sich mit den, hier würde man sagen, eben Kreisverbänden, Ortsverbänden zusammengesetzt und hat mir gesagt, ja, da musst du dich einfach mal eine Zeit lang anschreien lassen. Das ist nicht angenehm, auch das wahrscheinlich ist gut begleiten zu lassen und auch sozusagen die eigenen Emotionen da gut unter Kontrolle zu haben. Aber ich glaube, diese Wut- und Trauerarbeit, um das mal einfach ein Stück weit kathartisch abzuführen, was sich da aufgestaut hat, auch vielleicht nicht nur im Wahlkampf, sondern vielleicht auch schon ein Stück weit länger, was dann eben zu dieser Lage geführt hat. Das ist einmal ein wichtiger Teil.
Emotionale Arbeit.
Präsent zu sein, da zu sein, zu den Leuten zu fahren, zuzuhören, ganz viel zuzuhören. Ich glaube, das ist auch noch eine zweite Sache. Natürlich ist man verführt, auch als Politiker weiter zu senden, on-air sein zu wollen, nicht vergessen zu werden. Klar, umso wichtiger ist es, in den Modus zu schalten, die Ohren aufzumachen, Leute reden zu lassen, Input abzuholen, nicht nur oberflächlich, sondern wirklich, es geht ja offenbar darum, irgendwas ist ja nicht gut gelaufen. Und wenn man selbst auch im System war und ist und auch im Zentrum der Macht, möglicherweise hat man halt das ein oder andere gar nicht mitbekommen. So, und das ist natürlich jetzt die Chance, aber da geht es natürlich jetzt nicht um eine Person. Ich komme wieder zurück zu dem Team. Da geht es ja um ein ganzes Team. Ich kann das nicht alleine meistern. Hier zuzuhören, aufzunehmen, zu sammeln, um dann natürlich im dritten Schritt in eine Vorlage zu gehen. Und möglicherweise geht es dann nicht darum, sofort inhaltliche Klarheit herzustellen. Das ist auch vielleicht zu früh. Aber eine gewisse Prozessklarheit herzustellen, also einen gewissen Ausblick zu geben, so, Wie stellen wir uns das jetzt vor, die nächsten Wochen, die nächsten Monate? Ich muss ja nicht sofort wieder als Bundespartei in die Klarheit kommen. Da gibt es ja zumindest eine gewisse Zeit, auch wenn heutzutage natürlich 4 Jahre nicht garantiert sind. Aber ich muss halt in Führung gehen und den Leuten Sicherheit geben über den Prozess, was natürlich schon geht und auch passieren muss. Ja, wenn man denkt an Baden-Württemberg nächstes Jahr zum Beispiel, als eine Landtagswahl, die ja auch schon bald kommt. Die nächste Wahl muss zur Prio aller werden. Das heißt, ich habe die Chance, aber auch natürlich die Pflicht, mit solchen Wahlen zu zeigen, wir lernen von Wahl zu Wahl, wir verbessern uns von Wahl zu Wahl, aber auch wir probieren Dinge aus, wir gehen ins Risiko, wir haben noch nicht alle Antworten, aber wenn wir Baden-Württemberg zum Beispiel jetzt nicht erfolgreich bewältigen, dann hat die gesamte Partei natürlich auch ein Thema, ein Problem. Wir müssen uns dort ein Stück weit beweisen. Wir werden nicht alles richtig machen. Aber darum geht es, zuzuhören, da zu sein, in Führung zu gehen, Prozessklarheit zu schaffen und dann, wenn man so will, Quick Wins zu erzeugen und immer wieder zu zeigen, hier haben wir was gelernt, hier nehmen wir was mit. Und das zahlt dann für alle aufs Ganze ein.
Das höre ich, und jetzt kommt der Advocatus Diaboli mal in mir. Das ist die Arbeit nach innen. Das interessiert die Leute doch da draußen gar nicht. Die sagen, was ist mit der FDP? Die gucken da Umfragen irgendwas zwischen 3 und 4%. Oh, 4,1. Wie auch immer, die sind ja nicht mehr präsent. Also jetzt hat jemand einen Auftritt. Die Nicole Büttner, neue Generalsekretärin, oder der Christian Dürr. Da sind die bei Maischberger oder bei Lanz oder wo auch immer. Braucht es nicht viel einfache Botschaften? Wir jetzt, ich sag mal, politisch Interessierten und Intellektuellen sehen Emotionsarbeit, sehen diesen Diskurs und solche Geschichten. Außen interessiert die Leute das überhaupt?
Ich glaube, es ist wichtig zu realisieren, dass ja genau das Signal ist, dass außen die Leute gerade nicht interessiert sind. Es haben ja tatsächlich nur 4% die FDP gewählt. Das heißt, da gibt's schon, wenn man das mit den Wahlergebnissen von den letzten 2 Wahlen vergleicht, da gibt's ja schon ganz viele, die sich abgewandt haben. Nur dasselbe noch lauter zu sagen, noch schriller zu sagen, noch härter zu sagen, ändert ja möglicherweise nichts daran, dass das Interesse einfach nicht da ist. Also da geht es ja vielleicht um eine größere Selbstreflexion oder Repositionierung, die da auch notwendig ist. Vielleicht auch der Inhalte, vielleicht auch der Organisation und der Strukturen. Davor würde ich warnen, zu schnell sozusagen wieder zu versuchen, wieder ins Spiel zu kommen. Klar muss man diese Auftritte mitnehmen, das ist ja gar keine Frage. Natürlich muss man weiterhin präsent sein. Aber ich warne auch davor, zu glauben, naja, also in Umfragen befinden wir uns ja weiterhin bei 3 bis 4%. Wir haben es ja auch 2017 wieder geschafft. Wir machen das sozusagen wieder so wie damals. Es wird schon gut gehen. Ich glaube, das ist verführerisch. Ich glaube nicht, dass man es, nachdem das jetzt das zweite Mal innerhalb von einer Dekade ist, dass man es mit denselben Methoden und Ansätzen, die damals ja zum Erfolg geführt haben, einfach wieder so schaffen wird. Und ich halte es für verführerisch, sich ein Stück weit darauf auszuruhen und zu sagen, ja, wir machen jetzt einfach so weiter und dann wird der Wischler 5er davor stehen.
Jetzt ist es ja ein Coaching-Podcast und Beratungskontakt. Jetzt sind wir ja gerade sehr im Politischen, aber aus Blick des Beraters und der Konzeption dahinter. Ich bin ja Systemiker, du hast ja auch in diesem Bereich eine Ausbildung. Wenn wir mal systemisch raufgucken, heißt das ja eigentlich wirklich viel ganzheitlicher schauen als nur neue Parolen und jetzt Inhalte schaffen. Mal angenommen, die FDP ruft morgen bei dir an, würdest du das Telefon abheben?
Klar würde ich abheben. Ich würde auch bei anderen Parteien abheben, weil ich das immer spannend finde, mit politischen Organisationen zu arbeiten und in den Dialog zu treten, weil ich das auch für eine demokratische Verpflichtung halte, da sich einzubringen. Ich glaube, systemisch betrachtet, der Inhalt ist natürlich das eine und als politische Partei ist man natürlich immer versucht, auf die inhaltliche Ebene zu gehen. Und das ist natürlich eine zentrale und wichtige. Aber es gibt eben auch noch andere. Es gibt die Struktur, es gibt die Kultur, auch die Führungskultur innerhalb der Organisation. Es gibt die Entscheidungsprozesse. Es gibt eine Gesamtstrategie auch über die eben kommenden Landtagswahlen und die nächste Bundestagswahl gedacht. Aus meiner Sicht muss man all diese Dimensionen sich vornehmen und betrachten. Und ohne sozusagen gleich in vorschnelle Schlüsse zu gehen und wie gesagt dann letztendlich ein weiter so oder ein mehr desselben anzubieten. Das ist, glaube ich, eine große Gefahr. Natürlich ist man versucht, die Unklarheit und die Konfusion, die natürlich jetzt da ist, diese Komplexität im Raum möglichst schnell zu reduzieren. Das ist natürlich ein Reflex, um auch natürlich Führung zu gewährleisten. Eine Aufgabe von Führung ist Klarheit. Mhm. Aber eben, es gibt halt nicht nur die inhaltliche Klarheit, es gibt auch die Prozessklarheit. Und das wäre jetzt meine Empfehlung, ganz bewusst und stark auf die Prozessklarheit zu schauen, mehr noch als auf die inhaltliche Klarheit.
Vielen Dank für diesen Einblick in deine Überlegungen zur Situation bei der FDP und wo du ansetzen würdest. Vielleicht zum Abschluss noch ein Blick. Du hattest das angedeutet, ihr plant einen weiteren Summit. Vielleicht schon mal einen Ausblick, vielleicht ein Sneak Preview. Worum wird es gehen und wann findet der statt?
Der nächste Political Tech Summit wird wieder Ende Januar 2026 stattfinden. Also das war ein gutes Zeitfenster für uns, weil 90% der Konferenzen finden Mai und Juni statt. Wir wollten da bewusst uns abgrenzen und erstaunlicherweise sind ganz, ganz viele Leute bereit gewesen, nach Berlin im Januar zu kommen. Das fanden wir sehr erbaulich. Also wir rechnen dieses Mal mit 700 plus Leuten. Es werden so gut wie alle Partner wiederkommen und einige neue. Also es sollte ein noch interessanteres Programm werden. Wir werden uns natürlich Themen auch wie Cyber Security angucken in Zeiten wie diesen, den Attacken, die es auch in Deutschland auf Infrastruktur gegeben hat und weiterhin gibt. Ist das ein zentraler Fokus, aber natürlich werden auch weiterhin andere Themen mit dabei sein, ob das jetzt eben Datenverarbeitung, künstliche Intelligenz für politische Organisationen, für Campaigning und andere Themen sind. Das werden weiterhin Dauerbrenner sein. Also wir freuen uns schon auf einen spannenden Political Tech Summit. Ich hoffe, du bist auch wieder mit dabei.
Ich bin auf jeden Fall wieder mit dabei. Kann ich nur sehr empfehlen. Jetzt schon Zusage hier in den Shownotes. Wird es einen Kontakt zu euch geben, wo man sich anmelden kann mit den ersten Daten, sofern ihr was da schon bekannt geben könnt. Also weitere Informationen, wie man da hinkommt und wie man an dich rankommt, dafür sorge ich hier in den Shownotes.
Vielen Dank.
Schön, dass du da warst, lieber Josef. Jetzt ist die halbe Stunde schon rum. Hat mir ausgesprochen Spaß gemacht. Vielen Dank.
Danke dir, Kai.
Auf Visite mit dem Politikberater Dr. Josef Lentsch. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Schön, dass er dabei war. Ich freue mich aufs nächste Mal und sage Tschüss. Bis bald. Ich bin Kai Kochmann.